Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, tatsächlich, bei uns weihnachtet es schon sehr. Wir planen gerade unsere ersten Meetings auf dem Weihnachtsmarkt. Und der Aldi-Weihnachtsmarkt in Frankfurt, der bei uns schräg gegenüber ist, ist tatsächlich eine Option. Hallo.
Jetzt
Jetzt
gibt es
schon.
schon Weihnachtsmärkte.
Ich
Sehr schön.
weiß nicht genau, wann die anfangen. Ja doch, und gestern haben wir schon über Weihnachtsbäume der Stadt Frankfurt geredet, der in Frankfurt Sam heißt übrigens.
Der
Unnützes Wissen.
Weihnachtsbaum heißt
Heißt
Sam.
Sam, ja.
Ich
Wenn du das weißt, du glänzt auf jeder Party.
hab keine Anschlussfrage. Habe ich das? Ich freue mich trotzdem. Ich bin bald ein bisschen in Europa unterwegs. Ich bin in ein paar Wochen da. Ich werde auch durch Deutschland kommen, dort auch ein bisschen Zeit verbringen. Tatsächlich, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember. Und freue mich dann auf den einen oder anderen.
Vielleicht
Tue ich
triffst du
eigentlich
Sam.
nicht. Eigentlich freue ich mich nicht auf Glühwein, aber ich freue mich auf Weihnachtsmärkte nach einem langen Jahr in Dubai und sonst wo ich noch so unterwegs war.
Bratwurst. Freust
Freue
du
ich
dich auf
mich,
Bratwurst?
ja, eine Bratwurst und vielleicht auch ein Glühwein. Ich bin nicht so der Glühwein-Fan, aber
Und
nein, ich freue mich
Reibekuchen,
natürlich.
das ist doch auch bei Kälte. Kälte, überhaupt, du musst dich doch auf Kälte freuen.
Reibekuchen, da wo ich herkomme, heißen die Kartoffelpuffer und nicht Reibekuchen.
Ah, wie
Aber
langweilig
macht
ist das
nichts.
denn? Ja,
Macht
okay.
nichts. Wie Otto Walkes damals sagte, Pomme de Bordel. Wie dem auch sei, ich
Ich
begrüße
liebe
dich,
deinen
Sven.
Humor.
Ich
Hallo.
begrüße dich, Sven. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer auch an dieser Stelle. Und ich muss tatsächlich was loswerden. Also A, fand ich unsere letzte Folge, das Gespräch mit Dennis Gansel, fand ich super. Und ich war tatsächlich wirklich erstaunt, was der so sozusagen in die Hin- und Weg-Arena an zumindest kurzfristigen Zuschauern, Zuhörern irgendwie gebracht hat. Fand ich sehr interessant. Hast du gar nicht mitbekommen, ne?
Du hast mir nur irgendwie einen Namen mal gepostet per WhatsApp, dass er diesen Beitrag geliked hat. Und das fand ich schon sehr wow. Wir haben
Ja,
jetzt
genau.
den
Also,
direkten Kontakt. Wow.
na, ich weiß nicht, ob man es direkten Kontakt nennen sollte. Man
Nein,
muss
nein.
vielleicht auch wirklich dazu sagen, ne, Dennis ist tatsächlich ein großer
Gut
Name in der
vernetzt.
Filmbranche, gut
Ja.
vernetzt und irgendwie, weiß nicht, die ganze Filmwelt Deutschlands ist dann irgendwie einmal durch unseren Instagram-Kanal gestolpert, durch Dennis und was er da geteilt hat auf seinen Kanälen. Moritz bleibt treu und dann eine Band Boss Hoss, die ich nur vom Hören sagen kannte,
Oh
die haben
mein Gott,
irgendwie
Andi.
und ja, ich hab immer noch keine Ahnung, wer das ist. Also Musik kenne ich nicht, aber Moritz bleibt treu war da und weiß nicht, gefühlt die halbe Schauspielerei Deutschlands. Fand ich ganz interessant, also dass wir
Ich habe es
sozusagen
mir
auch
auch kurz
rausgehen.
angeguckt mit meiner mit der Assistentin, also mit meiner
Ja.
Vize
Vizeassistentin.
Vizeassistentin. Und sie kannte doch sehr viel mehr Namen als ich und hat dann, ah, die spielt doch damit, die spielt doch damit. Ja, ich gucke wenig Fernsehen tatsächlich. Da bin ich irgendwie ein bisschen raus. Aber war schön, also tolles Feedback.
Ja, und liebe Schauspielerinnen und Schauspieler Deutschlands, wenn ihr sozusagen Hin- und Weg-Fans geworden seid, dann begrüßen wir euch auch auf diesem Kanal. Hallo, lieber Moritz, bleibt treu.
Ich stelle auch, also ne, wenn ihr mal Podcaster in irgendeinem Film braucht, die umgebracht werden und als Leiche dann irgendwo rumliegen, hey, sind wir auch mit dabei, oder? Können wir auch machen.
Ich dachte, du bist schon von Dennis gebucht mit einer Perücke für die Neuverfilmung von Vaterland.
Ja, genau.
Naja. Na gut.
Ja.
Vielleicht noch dazu, was ganz cool ist, in den letzten Tagen verkündet worden, das hat er uns gar nicht erzählt, dass Neuverfilmung, nicht Neuverfilmung, Verfilmung von Der Tiger wird jetzt irgendwie verfilmt, nächstes Jahr auf Amazon erscheinen. Also viele neue Projekte. Also sehr cool, was der Dennis auf die Beine stellt. Ja, fand ich cool, sehr cool. Und kam auch sehr gut an, die Folge.
Wo wir gerade bei
So.
positiven Sachen sind, was
Hast du
ist
einen Top?
dein Liebling des Monats, der Woche, der
Mein
zweiwöchigen Folge?
Eigentlich ist das, aber es ist tatsächlich in den letzten Tagen ein Top, auch wenn es eigentlich durch einen traurigen Anlass ist, hat auch mit Touristik nichts zu tun. Aber mein absoluter Top die Woche ist die Musik von Quincy Jones, der vor ein paar Tagen verstorben ist. Und tatsächlich bin ich wirklich, seit ich ein Kind bin, Quincy Jones-Fan, ne? Aus irgendeinem Grund. Und das hat mich doch irgendwie echt, würde ich sagen, ein bisschen betroffen, dass der Mann gestorben ist. Also einer der ganz Großen, glaube ich, über den auch in 100, 200, 300 Jahren noch geredet werden wird, bin ich mir ziemlich sicher. Von Michael Jackson und den ganzen Produktionen mal zu schweigen, aber der Mann, der Ray Charles entdeckt hat und selbst jetzt in einem hohen Alter noch die großartigsten Musiker des Universums entdeckt hat, Jacob Collier, Dirty Loops, also für mich die besten, die es derzeit auf der Welt gibt, besten Bands und Musiker, irgendwie die er mit Ende 80 noch entdeckt hat. Also die Musik von Quincy Jones und all seinen Protégés, das ist so mein Top der letzten Tage. Und das ist für mich, bleiben wir beim Thema Reisen, natürlich auch immer eine Reise, ne?
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen beim Musikpodcast von Künstlern, die kaum jemand kennt, deren Musik jeder kennt, aber die Namen dahinter keiner kennt, mit Andi Jans und Sven Meyer. Herzlich willkommen. Ja? Nein,
Mein Top die Woche.
Du komischer Top, der Tod von, aber okay.
Nein, die Musik, das ist mein Top. Und ich finde tatsächlich, traurig, der Mann ist jetzt gestorben mit 91, aber was soll man sagen? Ne? Kann ich sagen. Irgendwie. Ja. Ganz überraschend ist er mit 91 von uns gegangen. Würde auch nicht passen. Also von daher soll man sein Werk, seine Musik feiern. Also das ist so mein Ding der Woche. Aber lass mich dann gleich auch, wenn wir schon bei Top und Flop sind, ich habe zwei Flops und da muss ich tatsächlich sagen, und das sage ich auch mit aller Liebe zu unseren Fachpresse-Chefredakteuren Matthias Gürtler, Touristik aktuell, Klaus Hildebrand und Alexander Krug von der FVW und Jean-Marc Göttert vom Travel Counter, die drei großen Fachzeitschriften in der Touristik. Ich bin ja nicht in Deutschland und ich halte mich doch über eure Webseiten informiert. Aber in den letzten 2-3 Wochen liest sich das alles echt wie einerlei. Das ist so, als ob ihr alle irgendwie dieselben Pressemitteilungen abdruckt und dieselben Themen, dieselben Überschriften. Und ja, finde ich ein bisschen, ist mir halt diese Woche aufgefallen, dass es doch wirklich sehr deckungsgleich ist, was da abgebildet wird. Und das ist so ein bisschen mein Flop der Woche. Ich mag euch alle sehr gern. Ihr wart alle schon bei uns zu Gast. Ihr kommt auch alle hoffentlich danach nochmal wieder. Aber ich fände es so irgendwie cool, wenn die Fachpresse mehr Vielfalt an Themen hätte. Das sieht in letzter Zeit wirklich ein bisschen aus, als ob ihr alle einfach nur Pressemitteilungen abdruckt oder dieselben Tagungen besucht, dieselben Dinge über die Tagungen sagt, über dieselben Veranstaltungen, QTA, Reise, Sommer, Mainz, TLT-Tagung hier, TUI-Tagung da. Wie gesagt, finde ich ein bisschen langweilig journalistisch.
So, das ist liebe Chefredakteure der großen Fachzeitschriften, das ist Andi Jans Meinung, nicht meine persönliche Meinung. Bitte druckt weiter Pressemitteilung von BZ.com ab und von William Voices. Vielen Dank.
Sorry, Sven.
Danke, Andi. Ja, super.
Ist ja auch völlig legitim. Ich meine nur die Themenvielfalt, weiß nicht, ein bisschen Agenda-Setting hat FVW immer gemacht, macht FVW auch immer noch. Fiel mir jetzt nur auf, so als Momentaufnahme, dass es thematisch alles ein bisschen deckungsgleich ist. Ne?
Na gut, so. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ja. Und da du einen Top und Flop direkt nacheinander
ich gesagt noch einen hast. Flop.
Ich habe noch einen Flop. Nein, du musst jetzt warten. Ich will zuerst.
Du bist ein bisschen angefasst gerade. Lieber Hörende, Tom, um es bei Sven immer dazu sagen.
Ich will mich einfach abgrenzen. Ich will mich abgrenzen von dir.
Wenn seine Stimme dann immer so ein bisschen hoch geht, dann ist er ein bisschen angefasst. Ne? Wenn seine Stimme gleich bleibt, ne? Ich kenne Sven schon ziemlich lange. Ich kenne ihn, glaube ich, auch ganz gut. Wenn die Stimme dann so hoch geht, ist er ein bisschen angefasst. Ne? Ich habe dir nicht das Geschäft versaut, glaube ich. Ja. Ich glaube, die FVW
und ich sag's in 3 Monaten
aktuell und der Travel Counter, ich glaube, die mögen uns immer noch. Ich mag die auch alle wahnsinnig gerne. Nicht nur als Fachzeitschriften, auch als Menschen. Das sind alles ganz klasse Menschen. Aber fiel mir halt auf.
Okay, mein Top der Woche. Die Condor greift die Lufthansa an. Condor will auch innerdeutsch jetzt fliegen. Von Hamburg, München und Berlin nach Frankfurt. Finde ich prinzipiell gut. Also auch nach der ganzen Diskussion, Fliegen in Deutschland wird immer teurer, die Flughafengebühren sind zu teuer und so weiter und so weiter, zu große Abgaben, dass jetzt eine Airline kontrasetzt und sagt, ne, wir fliegen jetzt innerdeutsch. Klar, machen sie für ihre Zubringer, ja, ganz klar, warum sie das machen. Aber ich kenne ja auch noch die Strecken damals als EasyJet nach Berlin oder Hamburg geflogen sind, als Air Berlin noch da war. Da gab es auch noch mal andere Preise innerdeutsch. Dass da, also ich finde es positiv, es wird was an den Flugpreisen ändern. Klar, ob man innerdeutsch fliegen muss, ne, ist eine andere große Diskussion.
Tatsächlich, ja.
Ja, ist es auch, aber prinzipiell bin ich auch für Bahnfahren, aber wenn ich halt 6 Stunden brauche oder wenn ich 2 Stunden Verspätung habe auf Frankfurt, Hamburg und dann 6 Stunden brauche, sorry, dann ist für mich keine Alternative. Bin ich halt auch ganz. Aber macht die Hausaufgaben bei der Bahn, dann brauchen wir keine innerdeutschen Flüge von ganz alleine mehr.
Haben wir letztes Mal auch besprochen und das ist auch durchaus, ich denke, keiner darf irgendjemanden schämen dafür, dass er in Deutschland fliegt. Genau. Oder irgendwas anderes als die Deutsche Bahn benutzt. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Thema mehr.
Genau. Mein Top. Und ich habe jetzt gar keinen Flop, sondern noch einen weiteren Top. Wow. Und ich mache das jetzt nicht aus Mitleid gegenüber der Lufthansa, weil ich die doch in den letzten 3 Folgen, glaube ich, immer so ein bisschen gedisst habe. Nee, sondern weil ich mich tatsächlich auch ein wenig freue für sie und das auch als Top empfinde, da sie endlich wieder einen Produkte in der Luft haben, was international auch konkurrenzfähig ist und womit sie, glaube ich, dann schon wieder mit ihrer Crew, die ja eh relativ gut ist, wieder ganz vorn mitspielen werden. Es gibt die neue First Class, die eingebaut worden ist in einen Flieger, und auch die Allegris Business Class findet man jetzt in sehr viel mehr Fliegern, und das ist einfach positiv, das ist gut. Ich glaube, die erste First Class geht nach Indien. Was war noch in der Pressemitteilung? Dom Perignon wird jetzt ausgeschenkt. Aber damit ist man, das ist der Standard bei den Golfcarriern, sagen wir es mal so. Und damit ist man auf jeden Fall wieder mehr konkurrenzfähig als mit der alten Business-Klasse oder First Class. Und ich finde das positiv und wünsche der Lufthansa alles Gute. Also nicht nur, weil ich fliege die halt auch doch gerne, natürlich. Auch wenn ich sie die letzten 3 Male, glaube ich, immer in einem Flop hatte oder irgendwas Negatives gesagt habe. Ich fliege gerne Lufthansa, fühle mich da gut aufgehoben als jemand, der Flugangst hat. Freue ich mich immer, in einen Lufthansa-Flieger zu steigen. Und jetzt freue ich mich, dass sie wieder konkurrenzfähig sind.
Mal gucken, was das gestaffelte Ausrollen dieser Allegris-Sitzklassen, die ja neu ist, was das sozusagen für das Produkt insgesamt macht, ne? Weil das sicher sehr gut ist für das Produkt in den einzelnen Fliegern, die sozusagen das Allegris-Produkt hat, also die neuen Sitze in der Eco, Premium Eco, Business und dann, wie du sagst, First Class. Aber das wird ja wirklich peu à peu ausgerollt, was bedeutet, dass Fluggäste in den Genuss eines sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Produkts kommen. Und das ist sicher für viele Fluggäste, die sozusagen für das eine Produkt bezahlen und dann aufgrund von Fluggerät wechseln, dann ein anderes Produkt bekommen, kann schwierig werden. Also es hat auch viele...
Sicherlich eine Übergangsphase, klar, die nicht einfach ist, weil man immer guckt,
wahrscheinlich von
in
mehreren
was sitze
Jahren,
ich da jetzt. Ja, genau. Aber es kam jetzt auch mehr Business-Class-Flieger, also es wird langsam.
Ja.
Die Chancen steigen, dass man in ein alliges Produkt einsteigt.
Das immerhin, ne? Seien wir positiv und nicht so allmann negativ.
So sieht's aus, genau.
Immerhin passiert es, ne? Und wenn was passiert, dann soll man das auch...
Da bin ich ja weniger deutsch als du, der die im Ausland sind. Aber gut, aber du hast ganz untypisch deutsch noch ein Top. 2 Tops, ein Flop.
Nee. Ich habe tatsächlich noch einen Flop. Und das ist ja
ein Flop hast du noch.
Okay, Entschuldigung. Ich habe noch einen Flop und das ist vielleicht auch eher so ein Ermüdungsflop. Und ich hoffe auch, dass das alles irgendwie bald, und das ist einfach, ich muss abschalten, weil das ganze Thema US-Präsidentenwahlen, Präsidentschaftswahlen, das ganze Thema Ampel, all diese Themen, die machen mich so müde. Ich will nicht sagen politikverdrossen, dass ich politisch radikal werde, so meine ich das gar nicht, aber diese Barrage, dieses ständige Eintrommeln dieser ganzen Themen. Ich glaube, ich muss mir mal eine Auszeit nehmen von all diesen Themen, mal so einen politischen Detox machen, weil das ist so ein bisschen so mein Flop jetzt, wo Präsidentschaftswahlen in Amerika stattgefunden haben und viel Krise in Deutschland, überall Krise politisch hier und politisch da, und das ist für mich so, hat wirklich so ein Flop-Gefühl, aber permanent. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ähnlich, auf jeden Fall, klar. Also es ist jetzt, ich weiß nicht, das wievielte Ende der Ampelkoalition jetzt ganz sicher. Also wenn es ausgestrahlt ist, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf, einen Tag oder am Tag der US-Wahl. Das heißt, wenn ihr es jetzt hört, gibt es vielleicht schon eine neue Präsidentin, einen neuen Präsidenten in den USA, und dann hört das hoffentlich auch ein bisschen auf. Wird es auch, wird natürlich aufhören. Aber es kommt dann auch wieder drauf an, wenn Trump gewinnt, wird es halt weitergehen, ne? Weil er wird für genügend Schlagzeilen in der entsprechenden Presse sorgen. Und ja, die Ampelkoalition, wie oft da schon gesagt worden ist, die werden sich jetzt, und jetzt müssen sie sich aber trennen, und jetzt muss es Neuwahlen gehen, bla bla bla. Ja, ist schon sehr ermüdend.
Ich glaube, es würde uns allen gut tun.
Medienbashing bei dir heute, zweimal, also einmal Fachpresse und einmal allgemein, wow.
Ich habe die Medien mit keinem Wort erwähnt, überhaupt nicht Medienbashing. Es ist einfach so, dass ich tue es mir selbst an, und ich würde mich einfach freuen, wenn es bald mal gute Nachrichten gäbe, ne? Es wäre cool für die Welt, für uns alle, wenn mal der ein oder der andere Krieg zu Ende gehen würde, wenn es positive Nachrichten geben würde, wenn Dinge irgendwo vorankommen würde. Ich habe halt nur den Eindruck, dass es, weiß nicht, wir im Dauerkrisenmodus sind. Ob die Medien daran irgendwie teilhaben, kann man drüber streiten. Habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Würde ich auch nicht so pauschal in den Raum stellen. Ich sage nur, es wäre für uns alle und vor allem für die Welt des Reisens, für die Touristik gut, wenn es alles
Andi,
ein bisschen positiver werden würde. Ja.
Soll ich dich glücklich machen? Soll ich was Positives sagen?
Sag.
Wir haben heute einen tollen Gast.
Das stimmt.
Siehste?
Wie immer.
Ja, wie immer. Aber ich freue mich schon. Er war nämlich schon mal zu Gast. Wir haben schon mal mit ihm geredet. Und das war ein sehr lustiges, interessantes Gespräch. Und deswegen dachten wir, laden wir ihn nochmal ein.
Ich freue mich sehr und ich freue mich vor allem auf das Land, über das wir mit ihm reden werden, weil Thailand geht immer.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Als er in Thailand ankam, war Bangkok für ihn, wie er selbst sagt, erst Liebe auf den vierten Blick. Dass er nun seit Jahrzehnten in Thailand lebt, zeugt davon, dass diese Liebe zu Thailand und Bangkok dann doch sehr tief und innig wurde. Neben seiner Arbeit als Dokumentarfilmer für Arte und das ZDF schreibt er auch Bücher. Eins davon ist der Bestseller Gebrauchsanweisung für Thailand und dieses Buch ist nun in der vierten Auflage neu veröffentlicht worden. Um über Thailand, Südostasien und seine Arbeit insgesamt zu reden, begrüßen wir recht herzlich Martin Schacht. Hallo Martin.
Hallo, ich muss gleich anfangen, es ist nicht die vierte, sondern ungefähr die zwölfte Auflage. Oh. Oh. Es gab mehrere Neuausgaben. Oh. Und bei einer Neuausgabe zählt es immer neu. Hm. Aber ansonsten freue ich mich, hier zu sein und hallo.
Es hat sich zumindest in meiner Vorstellung so ein Muster etabliert und das ist einfach, ich recherchiere etwas schlampig. Oder Sven?
Genau, also ich wollte gerade sagen, ne, gewöhn dich schon mal dran, Martin, dass hier nicht alles so stimmt bei der Recherche. Aber nein, ich bin froh, dass du das machst, Andi, und das lockert das ganze Jahr auch auf.
Ne? Sehr schön,
ich
find, danke.
Ich finde das ganz schön.
Ja, in Thailand ist manches auch anders, als man denkt. Insofern passt das hier ganz gut.
Genau. So genau. Pi mal Daumen stimmt es ja auch. Lass mir jetzt mal
verstehen. Ihr seid zu gütig, ja.
Wir reden hinterher, Andi. Wir sind in der Aufnahme, deswegen bin ich nett. Martin, schön, dass du dabei bist. Ich fange mal gleich an mit einer vielleicht etwas gemeinen Frage. Aber du bist ein Thailand-Kenner und deswegen weißt du das wahrscheinlich sowieso. Bangkok hat in der Thai-Sprache den längsten Namen weltweit. Kannst du ihn aussprechen?
Nein, natürlich nicht. Ich kann wie üblich nur die ersten drei Worte Krung Thep Mahanakhon. Damit kommt man auch am weitesten. Das steht übrigens neuerdings auch auf irgendwelchen Verkehrsschildern drauf. Da steht nicht mehr Bangkok oder wenn dann nur noch klein drunter, sondern es steht immer Krung Thep Mahanakhon drauf.
Okay, wow, das ist dann ein sehr langes, breites Verkehrsschild, oder?
Nee, sind nur die ersten drei Worte, die da draufstehen.
Wie viele Worte hat das insgesamt?
Na, ich würde mal sagen, so, wenn so 12 Punkten ausgedruckt, das ist so etwa eine halbe Seite. Also ich würde sagen, das ist jetzt mehr eine Ode an die Stadt und was sie so schön macht. Sie ist dann das Juwel der 1000 Tempel und so weiter und so fort. Also es wird immer sehr viel erklärt bei diesen Namen. Also ich finde, für einen Namen ist es etwas lang.
Okay. Aber die Übersetzung kennst du quasi, also was es so ungefähr da bedeutet.
Grob.
Ja, okay. Ja, aber wenn das so schön ist, naja. Kann man das auch mal ein bisschen ausschmücken? Guck mal, Köln heißt Köln. Kurz,
knackig. Köln heißt Köln, Krung Thep Mahanakhon heißt, glaube ich, Stadt der Engel. Also insofern kann man es auch mit Los Angeles verwechseln, aber es ist ein bisschen die andere Ecke.
Bisschen in der anderen Ecke. Aber mir ist tatsächlich auch Bangkok lieber. Bin lieber in Asien als in Amerika unterwegs. Falls, aber das weiß man ja auch irgendwie.
Ja, das stimmt.
Wir steigen mal mit drei Punkten von deinem Klappentext in deinem Buch Gebrauchsanweisungen für Thailand ein, bei dem es um so ein bisschen Basiswissen für Thailand geht oder zu Thailand geht. Wir wissen ja nicht, auf welchem Niveau unsere Hörerinnen und Hörer sind, deswegen fangen wir mal leicht an. Erklär mal, warum essen Thais nie alleine?
Weil Familie und Gesellschaft, glaube ich, für die eine sehr große Rolle spielt. Thais sind einfach sehr gern in Gesellschaft. Tatsächlich manifestiert sich das dann auch darin, dass sie häufig gar nicht zu Hause essen oder es wird einfach Essen mitgebracht. Sie essen auf der Straße, sie essen gemeinsam in Restaurants, sie essen gemeinsam in Garküchen. Also man hat es, glaube ich, selten, dass irgendwie ein Thai allein zu Hause sitzt und sich eine Suppe kocht oder sowas.
Bist du noch alleine in Bangkok, wenn du da bist? Oder hast du mittlerweile so ein großes Netzwerk da, dass du auch immer gerne... Es macht doch viel mehr Spaß mit allen, also auch in Thailand, oder? Man bestellt sich verschiedene Gerichte und das kommt dann dahin und dann kann man wieder probieren. Alleine essen, ich habe das, glaube ich, mal gemacht. Es war nicht spaßig.
Ja, es ist natürlich die typische Geschichte bei der Thai-Küche. Es gibt keine Gänge, so wie bei uns, dass es irgendwie eine Vorspeise gibt und eine Nachspeise und ein Hauptgericht, sondern man bestellt alles gleichzeitig und alles wird auch gleichzeitig gebracht. Es kann auch etwas verwirrend sein, wenn man tatsächlich mal wirklich irgendetwas als so eine Suppe als Vorspeise gedacht hat. Das klappt eigentlich selten, wenn dann nur in irgendwelchen Hotels, in denen vorwiegend Ausländer verkehren.
Das kenne ich aus China, dann kommt die Suppe irgendwie auf einmal zum Schluss.
Ja, genau, oder das ist hier zuerst oder zumindest das, was man dafür hält.
Naja, bleiben wir gleich mal beim Essen. Warum ist der Ausdruck My Pet etwas, was man unbedingt beherrschen sollte, beziehungsweise wissen sollte, was das bedeutet?
My Pet ist nicht so scharf. Pet heißt scharf, ein sehr wichtiges Wort im Thailändischen. Das kann man sich mal merken, irgendwie so ähnlich wie Pai. Pai ist teuer. Also damit kommt man schon mal relativ weit. Und wenn Thais fragen, meistens fragen sie natürlich im Englischen spicy, und man sieht dann immer so ein Glitzern so in ihren Augen. Und wenn man dann sagt spicy, dann Thai spicy. Thai spicy bedeutet irgendwie, dass man es so scharf haben will wie ein Thai. Und was dabei herauskommt, ist, dass dann irgendwie 6 Chilis da drin schwimmen. Und ich habe auch schon Thais irgendwie Chilis einfach knabbern sehen, so als Gemüse. Also man kann sich vorstellen, wie scharf das dann ist.
Wie weit bist du denn mit der Schärfe? Was traust du dich denn?
Geht. Also ich bin nicht so weit mit der Schärfe. Also ich sage im Allgemeinen mal, so für ein Gericht würde ich nicht mehr als 2 oder 3 Chilis nehmen. Was allerdings für irgendwelche deutschen Bekannten schon sehr viel ist, die sagen immer, ich koche zu scharf, wenn ich tatsächlich hier mal Thai in Deutschland koche.
Also die Frage My Pet, die wird also dann auch mit so ein bisschen sadistisch dann gefragt, oder?
Ja, es ist auch nichts, was man unbedingt gefragt wird. Man kann es dann sagen. Die fragen dann Pet und dann sagt man My Pet. Und Pet wäre dann ganz scharf.
Also Andi, merkt ihr Pet für deinen nächsten Thailand-Besuch. Ja, wir gucken, wie du dann da rauskommst. Ja, wie oft bist du eigentlich in Thailand? Also jetzt immer noch?
Es wird tatsächlich immer mehr. Ursprünglich war mal die Idee für mich, dass ich irgendwie nach Thailand fahren wollte im Winter, wenn das Wetter in Deutschland schlecht wird. Anfangs war ich tatsächlich auch meistens auf irgendwelchen Inseln. Das war so in den 90er Jahren noch Koh Samui, irgendwie, das war noch sehr anders damals. Aber inzwischen bin ich tatsächlich hauptsächlich in Bangkok und manchmal auf so kleineren Inseln. Und ich habe seit ungefähr 10 Jahren eine Wohnung in Bangkok. Und es ist eigentlich immer was anderes, wenn man irgendwo ankommt und sich großartig sich erstmal einstellen muss oder irgendwelche Klamotten kaufen muss, sondern man kommt einfach nach Hause und schließt die Wohnung an.
Kommen wir noch zum dritten Punkt vom Klappentext. Warum ist auf Märkten in Thailand die hohe Kunst der Schauspielerei so gefragt?
Weil es ist natürlich immer alles zu teuer, was einem auf Märkten angeboten wird. Als Ausländer ist man immer jemand, der eigentlich nicht dazugehört. Aber man kann das Ganze so ein bisschen schauspielerisch entschärfen, indem man sagt, oh, so teuer und Peng Pai und can you give me a discount? Und also man muss so ein bisschen klagen, das wirkt dann. Dann kommt man auch ein bisschen billiger dabei weg.
Wer sagt den ersten Preis? Soll man warten, bis die den ersten Preis sagen?
Die sagen den ersten Preis.
Die sagen den ersten Preis.
Und der ist immer zu teuer.
Was würdest du sagen, so 10% vom ersten Preis oder 20-30%, wo man so landen sollte?
Na, also meistens kriegt man nicht mehr als 30% weg, es sei denn, es sind jetzt reine Touristensachen. Kommt drauf an, man muss es auch so ein bisschen einschätzen, sind da irgendwo nur Locals unterwegs, also wenn ich jetzt auf einem Gemüsemarkt bin, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie da großartig Preise zu verhandeln. Ist eigentlich so, dass so Souvenirs und so Sachen, die man halt so mitnimmt, da kann man ganz gut handeln.
Ich habe mal so eine Winkelkatze gekauft, die war in Deutschland sehr viel günstiger als in Asien.
Die kommen eigentlich auch aus Japan, beziehungsweise ihr Ursprung ist in Asien und hergestellt werden sie, glaube ich, in China.
Wahrscheinlich. Also
die Thais haben jetzt nichts mit Winkelkatzen in dem Sinne zu tun. Außer, dass es vielleicht Glück bringt. Die Thais machen eigentlich alles, was Glück bringt. Genauso wie sie ja auch jeden Feiertag mitnehmen. Also es wird irgendwie 3-mal Silvester oder Weihnachten gefeiert, obwohl die Thais ja eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben als Buddhisten. Es wird Weihnachten gefeiert, es wird Silvester gefeiert, es wird Chinese New Year gefeiert und es wird Thai New Year gefeiert. Also es geht alles so nahtlos nach Halloween einander über und dann wird eigentlich nur noch die Deko geändert.
Sehr gut. Sympathisch.
Das klingt ja schon alles sehr nach Gebrauchsanweisung, Martin. Von deinem Buch gibt's jetzt eine Neuauflage. Du hast eben schon gesagt, die zwölfte Auflage, korrekt?
Ich glaube, es war die 12. Ich hab nicht so den ganzen Überblick. Also wie gesagt, es ist jetzt die 3. Neuausgabe und davon gibt's dann immer so 4-5 Auflagen. Dann erscheint sich der Verlag, okay, jetzt kann man eine Neuauflage her. Dann machen wir nochmal ein neues Cover. So ist es halt ein Verlagsgeschäft, glaube ich.
Was ist denn neu in Thailand? Was vorher nicht im Buch war, sind auch vielleicht Sachen rausgeflogen, die vorher drin waren? oder wird dann einfach nur dazugepackt an Themen und Orten? Ne?
Ja, man muss auch Sachen rausschmeißen, weil gerade so Bücher oder auch diese Reihe Gebrauchsanweisung für von dem Verlag, mit dem ich arbeite, die sind halt formatiert, die dürfen dann nicht länger als 240 oder 250 Seiten sein und da muss man sich natürlich was man reinpackt. Man könnte das natürlich irgendwie beliebig verlängern und hätte dann so ein ganzes Kompendium. Also ich könnte auch irgendwie, glaube ich, 3 Folgen Gebrauchsanweisung für Thailand machen. Aber naja, das will auch keiner lesen, befürchte ich.
Was ist denn neu reingekommen und was ist rausgeflogen?
Rausgeflogen sind, also das ist ja in dem Sinne so kein Reiseführer, diese Reihe Gebrauchsanweisung, wo man so Hotelpreise abfragen kann oder Karten drin sind oder sowas. Es muss irgendwie passen. Also ich hatte so ein paar Inselgeschichten, die habe ich jetzt rausgeschmissen und grob gesagt durch andere Inseln und andere Regionen ersetzt, weil ich lerne natürlich auch immer was dazu über Thailand und finde auch andere Sachen interessant, als ich sie vielleicht vor 10 Jahren interessant gefunden hätte. Was ich zum Beispiel interessant fand in den letzten Jahren, auch jetzt nach Corona, ist, wie Phuket sich entwickelt hat. Das ist jetzt nicht mehr diese leicht gammelige Insel mit den Pauschaltouristen, sondern ich hab das Gefühl, das wird mehr so eine Art internationale Destination wie Singapur oder sowas, weil die haben jetzt ganz viele internationale Flüge und die ganzen Israelis kommen und Russen und Chinesen, das kann man mögen oder nicht. Aber gerade für so Expats ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man irgendwie gute Krankenhäuser hat, gute Schulen und gute Verbindungen ins Ausland. Also viele Leute lassen jetzt zum Beispiel, glaube ich, Bangkok weg und wohnen eigentlich direkt auf Phuket.
Aber der Tourismus, wo du jetzt Phuket sagst, also wir hatten jemanden, der direkt nach der Pandemie, als die Reisesperre aufgehoben worden ist, ging sein erster Flug nach Phuket und er meinte, er hat's geliebt, weil es war halt noch, ne, wie Phuket vor 30 Jahren. Ganz allein, nur die Locals da. Er war einer der wenigen. Wann warst du zum letzten Mal in Phuket und wie hat sich da der Tourismus entwickelt? Du sagst jetzt, es ist sehr viel internationaler geworden, also alles ist zurück, so wie vorher?
Nee, es hat sich ein bisschen verändert. Also ich glaube, die Qualität der Touristen ist eine andere. Tatsächlich hat dann Bekannter recht. Phuket war irgendwie so der Vorreiter nach der Pandemie. Gab das sogenannte Sandbox-Programm. Das heißt, man durfte quasi nur nach Phuket. Du musste 14 Tage auf Phuket verbringen, konnte danach weiterreisen. Das war natürlich fantastisch. Ich war auch da zu der Zeit, da haben die, glaube ich, relativ viel Pressereisen auch gemacht und so Leute eingeladen. Und ich fand es großartig. Aber das ist natürlich vorbei. Jetzt ist wieder überall Stau und sowas.
Lass uns doch mal ein Best of Thailand machen jetzt, dann, weil wir haben ja dich hier als Thailand-Experten. 3 Orte, die man unbedingt besuchen muss in Thailand. Ich mach mal außerhalb von Bangkok.
3 Orte, die man unbedingt besuchen muss außerhalb von Bangkok. Meine Tipps wären auf jeden Fall, naja, das sind eher Regionen als unbedingt Orte. Ich würde tatsächlich sagen, man sollte Bangkok machen, Chiang Mai, Samui und eventuell noch eine der anderen Inseln.
Aber das sind schon Klassiker dann, oder?
Das sind Klassiker.
Die typische Rundreise. Also die würdest du immer noch weiter empfehlen?
Würde ich immer noch weiter empfehlen. Ich würde vielleicht sagen, dass man nicht unbedingt die ganze Zeit in Chiang Mai bleiben muss. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt fahren würde, würde ich einfach nur einen Tag oder 2 in Chiang Mai bleiben und vielleicht nach Mae Hong Son fahren. Das ist in der Nähe von der burmesischen Grenze. Mae Hong Son ist die nördlichste Provinz und landschaftlich sehr schön und es hat ein sehr angenehmes Klima. Wobei man ja auch immer überlegen muss, wann fährt man nach Thailand und wann ist das Klima okay, beziehungsweise wann ist Smog. Es gibt ja diese Smog-Saison im Frühjahr und da kann man sich eigentlich den Norden komplett schenken.
Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was ist die beste Reisezeit? Würdest du gegebenenfalls auch die Regenzeit mal empfehlen? Ne?
Ich finde die Regenzeit ganz gut. Tatsächlich war ich jetzt im Juli im Norden. Es hat irgendwie 3 oder 4 Mal geregnet und es ist auch nur nachts und war ansonsten angenehm kühl und schön grün. Bangkok kann man eigentlich immer machen. Ich würde sagen, der Süden und die südlichen Inseln würde ich nicht unbedingt in der Regenzeit empfehlen, aber die Regenzeit ist ja auch manchmal unterschiedlich an unterschiedlichen Orten. Zum Beispiel, man kann sehr gut nach Samui, Koh Tao und Koh Phangan im August fahren, was ja eigentlich hier Ferienzeit ist. Da regnet es nicht, weil es so ein Mikroklima hat, weil das ist ja irgendwie so im Golf von Thailand gelegen. Stattdessen würde ich da jetzt nicht unbedingt im Dezember hinfahren, weil die Regenzeit da sehr viel länger ist. Das erzählt man natürlich den Touristen nicht, weil die alle um Weihnachten, Silvester da sein sollen. Aber da würde ich jetzt woanders hinfahren. Während zum Beispiel Phuket und die Inseln südlich von Phuket würde ich sicherlich bis November oder Dezember warten, weil da kann es dann sonst sehr viel regnen. Wobei irgendwie Bangkok oder auch Phuket, das sind alles so Destinationen, wo man auch was machen kann, wenn das Wetter schlecht ist. Also man kann da eigentlich im Prinzip immer hinfahren. Es kommt darauf an, was man will. Will ich jetzt nur Strand sehen? Will ich wandern? Will ich Trekking machen? Also ich würde sagen, Thailand ist so vielfältig, dass es für alle was liefert. Was ich meiden würde, das könnte ich ja noch sagen. Also ich würde auf jeden Fall vermeiden, irgendwie, es gibt manche Leute, die stehen auf dieses thailändische Neujahrsfest Songkran, das ja immer Mitte April ist, das mit dem Wasserspritzen. Ich persönlich finde das Klima von Mitte April bis Ende Mai eigentlich meistens relativ unerträglich. Also ich versuche immer, dass ich da weg bin.
Aber ich habe Videos davon gesehen, das sah schon lustig aus.
Das ist schon lustig, ja. Einmal, aber wenn du da jetzt wohnst und das irgendwie schon fünfmal mitgemacht hast, ja, okay, dann findest du das auch nicht mehr lustig.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ja eigentlich ein Wasserfest. Es geht also natürlich irgendwie um innere und äußere Reinigung. Und ursprünglich wurde da wahrscheinlich mal so ein bisschen heiliges Wasser versprenkelt. Und jetzt sind die Leute da mit großen Wasserpistolen zugange und irgendwie so Talkumpuder. Es ist eine einzige Sauerei. Und du musst quasi mitmachen, ob du willst oder nicht. Also werden auch vorher dann immer irgendwie so Plastiktüten für so Pässe und Portemonnaies und so verteilt. Kriegt man dann in jedem 7-Eleven häufig sogar umsonst, weil ansonsten ist das eine sehr schlammige Angelegenheit.
Wie Karneval, Andi, das magst du.
Ja, im Prinzip ja. Ja, so kann man es, wahrscheinlich ist es so ähnlich.
Du musst einfach mitmachen, wenn du drin bist.
Super. Persönlich hasse ich ja auch Karneval, insofern passt das ja ganz gut.
Ja, ja.
Andi ist auch kein Fan von Karneval.
Da steige ich auch aus.
Aber man kann natürlich in Thailand irgendwie zu jeder Jahreszeit alles machen. Man kann natürlich auch so, sag ich mal, so Destinationen besuchen, auf die man beim ersten Mal vielleicht nicht kommt. Wenn man zum ersten Mal da ist, will man natürlich an den Strand, du willst baden, du willst tauchen, du willst vielleicht in den Norden oder sowas. Aber es gibt dann immer noch Sachen, wo man vielleicht noch nicht war und wo es sich durchaus lohnt, hinzufahren. Zum Beispiel der Nordosten, der Isan, so die Grenze zu Laos oder Kambodscha oder so im Süden. Also ich entdeckt da immer wieder was Neues. Ich war neulich zum Beispiel das erste Mal in Songkla. Das ist in der Nähe von Hat Yai. Und das war eine Stadt mit einer wunderschönen Altstadt. Ähnlich so ein bisschen wie Phuket Town. Aber hatte ich nie großartig vorher was drüber gehört. Also ich war sehr angetan. Gab es übrigens sogar ein bayerisches Bierhaus. Ja, Songkla.
Okay. Songkla. Wo ist das so ungefähr? Auch weil auch die Stadt, das ist in der Nähe von, das hat mir nichts gesagt.
Songkla ist eigentlich die Provinz, in der Hat Yai ist. Das ist also im Süden an der Grenze zu Malaysia und eigentlich die meisten Leute kommen nur nach Hat Yai, und weil von da aus irgendwie die meisten Flüge gehen. Auch in der Nähe die Boote irgendwie zu den Inseln. Und Songkla ist eigentlich die Hauptstadt, da fährt aber kein Mensch hin. Also es ist irgendwie ganz angenehm.
Aber hat Songkla jetzt in deinem Buch geschafft?
Ja, hat's geschafft,
ja. Okay, ja, cool. Ja, okay. Dann also Buch kaufen, dann kriegt ihr solche Geheimtipps. Ich frag für einen Freund, bestes Luxushotel in Bangkok oder auch außerhalb von Bangkok? Und weil das vielleicht ein bisschen platt ist, dass das einfach das schönste Hotel, was du je gesehen hast in Thailand, wo du unbedingt nochmal hingehen möchtest?
Tatsächlich gehe ich in die Hotels in Bangkok, gehe ich ganz gern zum Frühstücken oder sowas, weil auch wenn es Luxushotels sind, die irgendwie ein paar hundert Dollar am Tag kosten oder noch mehr, man kann in den meisten wirklich relativ günstig frühstücken oder auf der Terrasse sitzen oder sonst irgendwas, was man zum Beispiel, glaube ich, in Europa selten so gut kriegt. Also ich gehe immer noch am liebsten irgendwie ins Oriental zum Frühstück.
Okay. Was kostet das da ungefähr?
Ins Mandarin Oriental.
Genau. Das Frühstück kostet da im Moment so, würde ich mal sagen, so um die 2000 Baht. Das sind 50 Euro. ist ein Preis, aber dafür gibt es dann irgendwie alles und Champagner und so weiter und so fort. Und es ist auch immer so ein bisschen so eine Competition zwischen den Hotels da. Hat das Four Seasons das bessere Frühstücksbuffet oder das Mandarin Oriental? Ich meine, schön, wunderschön finde ich das Oriental jetzt bis auf den alten Teil nicht unbedingt. Aber es gibt auch so neue Hotels am Fluss wie das Four Seasons, das ist jetzt an den Fluss umgezogen. Die haben zum Beispiel eine wunderschöne Bar. Also es ändert sich auch ständig.
Und außerhalb, auf Koh Samui oder auf Phuket?
Sagen wir mal so, was ich am beeindruckendsten fand, war irgendwie das Suniva Kiri. Das ist auf Koh Kut. Da kann man sich auch irgendwie mit einem Helikopter von Bangkok hinbringen lassen. Das ist so an der Grenze zu Kambodscha. Und das ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr schick und da sind sehr, sehr viele Promis. Ja, muss mal gucken, ob man reingelassen wird, aber manchmal, man kann da auch gut frühstücken. Und Phuket tatsächlich gibt es jede Menge. Da haben ganz viele neue Hotels jetzt auch irgendwie nach der Pandemie aufgemacht. Ansonsten, ich stehe tatsächlich mehr so auf die Klassiker. Das Amanpuri fand ich immer schön auf Phuket. Das Sukhothai ist sehr schön in Bangkok. Es gibt noch so ein anderes in unserem alten Palazzo in Bangkok, Praya Palazzo. Also man kann, oder Chakrabongse. Es gibt eigentlich jede Menge. Und auch für jeden Geschmack und eigentlich.
Sven hat fleißig mitgeschrieben. Ich frage jetzt immer für einen Freund, beste Unterbringung für kleinere Budgets. Gibt es da so etwas, was für dich raussticht? Gibt es da so Hotels, die was Besonderes sind, aber nicht zwingend irgendwie ein paar hundert Dollar die Nacht kosten, ne? Die vielleicht beispielhaft sind in Bangkok oder auch anderswo?
Ja, gibt's eigentlich immer. Man muss sie nur finden und man muss sie nur kennen. Also zum Beispiel in Bangkok ich wohne ja am Fluss, auch nördlich vom River City, also nördlich vom Sheraton. Das ist eine kleine Altstadtgegend, die gerade so durchgentrifiziert wird. Aber da gibt es wirklich noch so kleine Hotels, die gibt es schon seit den 80er Jahren und die haben einen schönen Blick, sind immer noch super billig. Wenn man jetzt keine besonderen Ansprüche hat, kann man da super wohnen. Also ich bringe Gäste zum Beispiel häufig im Riverview unter. Das ist so ein Klassiker für die billigen Hotels.
Ich habe festgestellt in Thailand, dass auch Drei-Sterne-Hotels, ob das auf Koh Phangan oder sonst wo ist, also dass der Hygienestandard eigentlich überall relativ hoch ist. Also,
der ist relativ hoch.
Also meine Erfahrung zumindest danach suchen, also schmutzige Hotels habe ich nicht gefunden, also unabhängig von der Preislage. Kannst du das bestätigen oder hat sich da was geändert?
Nö, es gibt eigentlich eher so, also schmutzig findet man selten. Es gibt nur einfach und weniger einfach, würde ich mal sagen.
Wir alle kennen die Fotos auf Instagram von tollen Rooftop-Bars in Bangkok.
Ja.
Was ist so, und es scheint ja wirklich massig jetzt zu geben und auch seit der Pandemie haben nochmal neue aufgemacht. Was ist so dein Favorite da? Hast du einen oder?
Meine liebste Rooftop-Bar. Also das ist gar nicht so einfach, weil es gibt natürlich die Klassiker, die haben eigentlich auch immer den besten Blick. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese auf dem State Tower nimmt, wo sie auch Hangover gedreht haben oder so, das ist mittlerweile natürlich Touristen. Der Blick ist immer noch toll, aber da kostet dann irgendwie so ein Cocktail 20, 30 Dollar. Und alles ist voller Touristen, will man nicht unbedingt hin. Was ich immer noch ganz gut fand, ist zwar auch ein bisschen touristisch, aber hat auch einen tollen Blick über die Innenstadt, ist Marriott Tonglor. Da gibt es natürlich jetzt auch relativ viel. Das Hilton hat auch einen guten Blick. Aber ich meine, mit diesen Rufen, es gibt dann immer auch die flacheren irgendwie, die jetzt am Fluss relativ viel neu aufmachen, die haben auch einen guten Blick. Aber Banyan Tree ist ganz gut, Anantara ist ganz gut. Aber Rooftop Bar sind natürlich irgendwie meistens eher große Hotels, weil sonst kommst du natürlich nicht sonderlich hoch raus.
Was muss man in Thailand unbedingt gegessen haben, wenn es ein Gericht gibt oder zwei Gerichte, die man unbedingt gegessen haben muss? Was wäre da so dein Tipp? Vielleicht auch ein Geheimtipp?
Das ist jetzt kein Geheimtipp, sondern eigentlich aber auch wieder ein Klassiker. Somtam ist irgendwie eigentlich eines meiner Lieblingsgerichte, wenn es um sowas Leichtes geht. Das ist der Salat aus rohen Papayas, häufig mit Garnelen noch drin oder mit Huhn oder mit Schweinenacken mit gegrillten. Und das ist so mit so einer süß-sauren Soße angerichtet und dazu gibt's dann Sticky Rice, also den Klebereis aus dem Norden und meistens irgendwie noch so ein bisschen so knackigen Kohl irgendwie, den man so, also es wird häufig gern auch mal in so einer Plastiktüte serviert, da packen die dir alles rein und dann gehst du irgendwo hin und packst es dir dann wieder aus, so ungefähr. Aber Somtam mag ich zum Beispiel sehr gern. Ich meine, Curries gibt es natürlich 100.000. Scharf und nicht scharf. Tatsächlich grün ist am schärfsten. Rot ist weniger scharf und gelb eigentlich auch nicht. Massaman-Curry mag ich eigentlich ganz gern. Massaman-Curry ist so ein bisschen so mit Sternanis und so ein bisschen süßlicher. Das geht so ein bisschen in Richtung Malaysische. Das mag ich auch sehr gern. Und was gibt's noch? Ja, das sind eigentlich also so die Klassiker, die verschiedenen Currysorten. Som Tam und das sollte man unbedingt machen. Was man auch probieren kann oder sollte, da kann man auch nichts falsch machen und wird auch nicht durch unangenehme Schärfe überrascht, sind diese kleinen Kokospfannkuchen. Kennt ihr die? Werden so in Pfannen, meistens auch am Straßenrand angeboten. Das sind so kleine Kokospfannkuchen, die bestechen quasi dadurch, dass sie verschiedene Konsistenzen haben. Draußen sind sie knusprig, dann kommt so eine weiche, wabbelige Masse und drinnen ist es dann mehr so flüssig. Und das ist süß und schmeckt nach Kokos sehr lecker. Und natürlich der nördliche Klassiker Khao Soi. Khao Soi ist so eine Currysuppe, wird meistens auch mit Huhn gemacht, gibt's aber auch mit Rind. Das ist auch so ein bisschen curryartig, nicht zu scharf und das Ganze als Suppe.
Und worauf achtest du, wenn du essen gehst? Also wir kennen ja alle die Bilder von den Garküchen. Hast du da irgendwelche Hemmungen oder worauf achtest du oder gehst du einfach überall hin, weil du fast immer nur gute Erfahrungen gemacht hast?
Man kann eigentlich überall essen gehen, gerade bei den Garküchen, weil die haben meistens ja nur ein oder zwei Gerichte und die sind natürlich immer sehr schnell vergriffen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Ganze frisch ist. Komisch wird es dann eher, wenn man jetzt in so ein Restaurant kommt, wo irgendwie gar keiner ist und wo man das Gefühl hat, steht irgendwie alles schon lange rum. Aber irgendwie gerade bei Garküchen kann man nicht so viel falsch machen.
Also einfach mal trauen.
Ja, tatsächlich. Also ich habe wirklich mal Magenschwerstimmung gehabt. Doch ich hatte einmal was von Muscheln irgendwie. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt irgendwie rohe Muscheln oder Austern isst. Aber da kannst du auch hier eine Lebensmittelvergiftung von bekommen. Ich habe auch mal was von einer abgestandenen Kokosnuss gekriegt. Also es werden ja häufig an Straßenrändern auch so Kokosnüsse angeboten. Und wenn man jetzt empfindlich ist oder wenn man vorsichtig sein will, sollte man immer darauf achten, dass der Verkäufer einem die direkt so aufhackt. Nicht, dass die irgendwie schon da irgendwie eine halbe Stunde in der Sonne steht und da sich weiß der Himmel, was für Bakterien gebildet haben.
Aber ich kenne das auch nur, dass sie direkt vor den Augen aufgemacht wird. Also, dass die schon offen sind, hatte ich jetzt auch noch nicht.
Ja, wenn da so viele Leute sind, dann haben die das manchmal auch schon offen. Beziehungsweise mittlerweile, das ist natürlich Service, aber kann man sich auch drüber streiten. Umweltgerecht ist es sicherlich nicht. Die öffnen quasi die Kokosnuss, schaben das Fleisch aus und geben das Ganze in so eine Plastiktüte, und da wird oben ein Strohhalm reingesteckt.
Okay, ja.
Dann muss man nicht die Nuss mit rumschleppen. Also das sieht man oft.
Hast du noch zwei Geheimtipps, von denen du vielleicht sagen kannst, die sind noch geheim geblieben, obwohl sie vielleicht bei dir im Buch gelandet sind?
Geheimtipps in welcher Richtung? In der Region oder was zu essen oder
Nee, überhaupt Geheimtipps an Orten, die man sich mal anschauen sollte, wo du sagst, die kennen noch nicht so viel, aber die sind es wirklich wert, gesehen zu werden.
Ne? Songkla auf jeden Fall. Ich würde sagen, es gibt ja im Süden relativ viel diese kleinen Inseln, irgendwie an der Grenze zu Malaysia. Da sind so ein paar Nationalparks und irgendwie die ganzen Partytouristen und Russen fahren im Moment alle nach Kulipe. Kann man tunlichst meiden, wenn man nicht gerade das haben will. Aber die Nachbarinseln, zum Beispiel Kobulonle oder Kokradan, da ist es irgendwie immer noch relativ easy und manchmal auch so wie vor 20 Jahren, dass du dir da billig eine Hütte am Strand mieten kannst. Also das finde ich immer noch ganz gut. Ich mag auch diese Inseln vor Kambodscha, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nach Koh Chang gehen, das ist relativ touristisch, da finde ich irgendwie zum Beispiel Koh Mak interessanter, das ist ein bisschen wie ein großes Dorf und wahrscheinlich auch irgendwie die deutscheste Insel Thailands, weil es gibt ja immer so Cluster, es gibt irgendwie so Inseln, auf denen sind irgendwie ganz viel Engländer und ganz viel, oder Orte, an denen sind ganz viel Deutsche, das sind aber ganz nette Deutsche da. Fand ich.
Okay. Ganz nette
Dinge. Aber das ist ja nicht so ein Ort, wo es dann Currywurst gibt, oder?
Nee, Aber ja, denn dadurch, dass jetzt irgendwie Kiffen erlaubt ist in Thailand, aber da, ich erinnere mich, ich war letzten Winter, da war so ein Schweizer, der hatte irgendwie so eine Bar, wo das ganze Programm war, da stand irgendwie Weed Soccer und Currywurst, glaube ich, drüber. Weed Soccer Sausages, in so einer Laufschrift. Das war aber jeden Tag voll, da wurde immer Fußball geguckt.
Also Andi, du kannst nach Thailand reisen. Da gibt es deine geliebte Currywurst.
Sehr schön.
Du musst nicht mehr thailändisch essen.
Gibt es auch gibt Currywurst. Gerade in Bangkok irgendwie kommt jetzt auch so Döner, sieht man öfter mal irgendwie. Okay. Und Currywurst gibt es, glaube ich, schon länger.
Ja. Ich habe in Shanghai mittlerweile auch einen. Ich habe in Shanghai einen Berlin-Döner entdeckt, vor einiger Zeit. Also der Döner ist angekommen. Der Döner ist
international.
Ja.
Aber deutsche Küche und italienische Küche lieben zum Beispiel die Thais sehr. Es gibt ja auch so ein paar Restaurants. Sorry, ich fange nochmal an. Es gibt auch ein paar Restaurants, zum Beispiel von den Syring-Brüdern, die haben 2 Michelin-Sterne und das sind Deutsche, die quasi etwas anbieten, was sich Abendbrot nennt. Ich würde mal sagen, das ist irgendwie so, sind so kleine Tapas und aber so mit deutschen Sachen, so Eisbein oder Sauerkraut und sowas. Und die haben 2 Michelin-Sterne.
Ja, mit den Syring-Brüdern haben wir in unserer Thailand-Podcast-Serie vor 3 Jahren auch geredet. Sehr interessante Jungs, die immer noch sehr erfolgreich dabei sind. Ich glaube, Sterne werden jedes Jahr wieder neu zertifiziert. Wir hatten dich vor 3 Jahren auch zu Gast und da hast du erzählt, dass Bangkok eigentlich so dein Lieblingsmoloch auf der Welt ist. Was mich interessiert, weil es ging, glaube ich, kurz vor und dann auch während der Pandemie weiter, ist, dass die Stadtregierung so ein bisschen angefangen hat, die Stadt aufzuräumen, auch kleinere Nachbarschaften ein bisschen zu ordentlicher zu machen. Würde mich mal interessieren, wie es da mittlerweile in Bangkok aussieht. Also ist es mittlerweile so, dass die Stadt bisschen mehr, also dass da mehr Ordnung reingekommen ist, dass das ein bisschen...
Naja, wenn man aus Berlin kommt, ist es sowieso nicht besonders unordentlich in Bangkok. In Bangkok kann man in der U-Bahn irgendwie vom Fußboden essen. Das würde ich jetzt in der U8 nicht unbedingt machen. Also ich habe das Gefühl, Bangkok ist häufig aufgeräumter als Berlin zum Beispiel. Machen sie aber. Teilweise haben sie jetzt irgendwie diese Streetfood-Sachen irgendwie auf so ein paar Grenzen. Sorry. Teilweise haben sie die Streetfood-Ecken so ein bisschen begrenzt auf Chinatown, irgendwie so ein paar Straßen der Sukhumvit und so ein paar kleinere Märkte. Es ist nicht es ist ein bisschen langweiliger geworden, aber auf jeden Fall aufgeräumter.
Ist das etwas, was von den Thailändern auch angenommen wird, oder wird da so ein bisschen gemurrt, dass da was verschwindet, oder macht den Leuten das nichts?
Ich würde sagen, die Thailänder finden einfach immer andere Wege, ihre Sachen zu bekommen. Wenn man vorher sein Essen jetzt vielleicht auf der Straße gekauft hätte, dann bestellt man das heute einfach per App und holt das in irgendeinem Eingang ab. Auch jetzt irgendwie, wenn man in Büros arbeitet, da kommt dann irgendwie so ein Grab-Fahrer, packt irgendwie 1000 Plastiktüten mit verschiedenen Gerichten rein. Das ist das, was man sich jetzt früher an einer Straßenecke geholt hätte, ist dann halt jetzt irgendwo da drin. Da sitzen irgendwelche Omas drin und kochen.
Ein Trend in ganz Asien jetzt, auch selbst in 5-Sterne-Hotels gibt es jetzt extra so Boxen und dann sagt der Grabfahrer, ich habe es jetzt in Box 3 getan und man geht dann runter in die Lobby und holt es sich dann ab. Also ich kenne es aus China oder auch Vietnam und sowas.
Ja, Grab ist schon ganz praktisch. Irgendwie gerade auch, wenn man sich in Bangkok bewegt. Ich meine, das ist das klassische Phänomen in Bangkok ist, wenn du von A nach B willst, dass irgendein Taxifahrer dich bescheißen will. Das ist auch das einzige Schlimme, was einem in Bangkok meistens passieren kann. Aber du kannst es ganz gut umgehen, wenn du entweder zum Beispiel vorher nachguckst, was will Grab dafür haben, für die Strecke von A nach B, wobei Grab immer ein bisschen teurer ist als das, was man normalerweise einem Taxi bezahlen würde, aber darüber hinaus sollte es auf jeden Fall nicht höher sein. Oder bestellt sie halt einen Grab. Aber ich finde, Grab ist in den letzten Jahren wieder relativ teuer geworden.
Aber ist immer noch für Touristen die einzige Möglichkeit? Oder gibt es noch mal was Lokales? Eine lokale App, wo alle... Oder
doch, es gibt irgendwie so eine App, ich weiß, ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, die so alles irgendwie zusammenfasst, was man so kriegt. Aber die meisten benutzen tatsächlich Grab. Und Grab hat natürlich den Vorteil, dass du irgendwie, wenn du diese App auf deinem Telefon hast, du weißt auch immer, wo du bist, du weißt, wo du gerade lang fährst. Und das kann ja manchmal etwas unübersichtlich sein, wenn du dich in Bangkok oder sonst wo nicht auskennst. Ansonsten, wenn man jetzt so längere Strecken mit dem Taxi zurücklegt, gibt es eigentlich meistens so Dienstleister, die das wissen, aber die Leute in Hotels ganz gut. Ich fahre zum Beispiel häufig mit dem Auto von Bangkok in den Osten, so Richtung Trat, wo die ganzen Inseln Koh Mak und Koh Chang und so sind. Geht schneller, als wenn man jetzt zum Flughafen fährt, da eincheckt, eine Stunde im Flieger sitzt, dann wieder auscheckt und dann nochmal eine Stunde mit dem Taxi fährt, kann ich mich auch gleich mit dem Taxi fahren lassen.
Du hast schon mehrmals erwähnt, dass du auch gerne mit dem Auto unterwegs bist in Thailand. Ist das für Touristen auch zugänglich? Also kann man sich da einfach ein Auto mieten und anstatt irgendwie mit dem Zug durch die Gegend zu fahren oder mit dem Bus?
Man kann sich auf jeden Fall auch ein Auto mieten. Man braucht einen internationalen Führerschein dafür. Viele Leute vermieten auch ohne internationalen Führerschein. Da kannst du aber Ärger haben, auch beim Mopeds, wenn du tatsächlich mal einen Unfall hast. Im Allgemeinen nehme ich mir eigentlich ein Auto mit Fahrer. Damit kommt man am besten weg. Kann man immer schön gucken und es ist auch nicht so besonders teuer. Also ein Auto mit Fahrer, also kostet, ich würde mal sagen, einer dieser klassischen Busse, Minibus sagen sie dazu immer, das ist meistens so ein 8-9-Sitzer. Wenn du jetzt mit Fahrer irgendwie ein paar Tage mit dem unterwegs bist, bezahlst du nicht mehr als 3.000 Baht am Tag. Das sind irgendwie so 80, 90 Euro.
Okay, cool. Mhm. Okay. Pro Tag, oder?
Kriegst du natürlich auch viel teurer, wenn du es bei manchen Hotels buchst, aber du kriegst es auch dafür und der Fahrer kennt sich meistens aus und sucht sich auch selbst ein Hotel und da muss man sich nicht großartig drum kümmern. Ich finde es angenehmer, als wenn man das selbst macht. Also wenn ich jetzt auf Inseln bin oder so im kleinen Verkehr, nehme ich auch ein Moped oder bei mir im Viertel fahre ich auch mit dem Fahrrad, aber ansonsten, ich finde es ganz praktisch, einfach ein Fahrrad zu haben. Es ist einfach günstig und es ist günstiger als Fliegen häufig.
Du bist ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs und natürlich auch aufgrund des Buches in sehr vielen dieser, ich nenne sie jetzt mal A-Sehenswürdigkeiten. Jetzt reist du ja auch wirklich abseits der Pfade so ein bisschen. Gibt es irgendwie so eine Region, einen Ort, wo du denkst, der hat es eigentlich auch verdient in diese, ich sag jetzt mal, in diese klassische Rundreise? Du hattest dieses am Anfang ja erwähnt, Bangkok, Chiang Mai und dann vielleicht Koh Samui oder sowas, hatte ich ja als Klassiker bezeichnet, die es verdient hätten, in diese klassische Route mit aufgenommen zu werden? Also was rätst du da, ich sag jetzt mal, deutschen Reiseveranstaltern, was sie unbedingt sich mal anschauen müssen und mit hineinnehmen müssen in so klassische Touren?
Was ich sehr schön finde, ist, also wenn man abseits zum Beispiel von Chiang Mai nach Lampang fährt oder nach Prae oder nach Nan, das sind alles so mittelgroße Provinzstädte, die häufig sehr schön gelegen sind und wo man aber kaum Touristen trifft. Oder auch Mae Hong Son, da sieht man häufig so Trekking-Touristen, aber oder Leute kommen mal von Pai rauf, aber diese Städte finde ich alle sehr hübsch.
Wie kann man sich diese Städte vorstellen, jetzt so vom Stadtbild her? Sind die so wie Bangkok in klein, oder?
Nee, das ist alles sehr viel dörflicher, würde ich mal sagen. Eher so wie Chiang Mai von der Architektur, eher so ein bisschen wie die Altstadt von Chiang Mai sieht es da aus. Und du hast häufig auch noch so alte Holzgebäude. Und meistens gibt es auch so dann einen Sonntagsmarkt. Also es ist immer ganz gut, wenn man da irgendwie am Wochenende hinkommt. Es gibt häufig alte, sehr schöne Tempel. Also mir gefällt das da sehr gut. Also es ist sehr, sehr entspannt. Bangkok kann natürlich sehr hektisch sein. Und diese kleineren Städte sind sehr viel familiärer.
Du bist ja nicht nur Autor, sondern auch Filmemacher. Erzähl doch mal ein bisschen, für welche Sender du so filmst und vor allem, wo du auch so filmst. Ist das dann auch Spezialist wahrscheinlich für Thailand, oder?
Ja, nicht nur Thailand. Also Bangkok ist ja sehr gut als so ein Hub für die ganze Region. Du bist sehr schnell in Laos, du bist sehr schnell in Kambodscha, du bist sehr schnell irgendwie auch in Myanmar, wo man ja jetzt im Moment eher nicht hinfährt. Aber das sind so meine Spezialgebiete, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ja, das kommt dir aber darauf an, dass man eine Geschichte erzählt. Es gibt ja in dem Sinne kaum klassische Tourismusprogramme im deutschen Fernsehen, sondern muss dann immer so aussehen, als würden die Einheimischen alles alleine machen und Touristen tauchen dort gar nicht auf. Zum Beispiel, ich habe mal einen Film gemacht über so eine kleine Insel in der Nähe von Phuket in der Phang Nga Bay, wo die einen schwimmenden Fußballplatz hatten. Und die Geschichte, die wir dann konstruiert haben, der war kaputt. Sie wollen jetzt wieder den schwimmenden Fußballplatz reaktivieren, dann müssen sie halt bauen. Und zum Schluss gibt es natürlich ein großes Turnier und der schwimmende Fußballplatz ist wieder da. So war's. Also man muss dann immer mehr so in Geschichten denken und Touristen kommen in dem Sinne ja nicht vor. Also ein Tourist im Bild macht das Bild kaputt.
Muss rausgeschnitten werden,
okay. Ja, so ungefähr.
Aber das hast du jetzt nicht nur für Thailand gemacht, sondern auch Kambodscha, Laos.
Ja, Kambodscha, Laos, Indonesien. Und eine Zeit lang habe ich relativ viel in Myanmar gedreht. Aber ich war jetzt die letzten Jahre relativ viel in Kambodscha. Und man muss ja sagen, Thailand ist eigentlich ein relativ entwickeltes Land. Ich meine, das ist jetzt im Großen und Ganzen auch nicht anders als Italien. Die Leute stellen sich immer dann Bilder vor, wo irgendwelche Bauern Büffel durch die Gegend laufen. Das sind wirklich Bilder, die findest du dann wirklich in Myanmar oder Kambodscha. In Thailand ist ja wirklich, sage ich mal, irgendwie nicht mehr dritte Welt, sondern zweite Welt plus, würde ich sagen. Häufig ist ja Bangkok sehr viel moderner als jetzt meinetwegen Deutschland.
Ja, Asien ist da gerade technisch sehr, sehr weit.
Aber du hast ja für verschiedene Formate, auch auf Arte hast du erzählt und auf im ZDF auch produziert. Kannst du darüber ein bisschen reden, was das so für Formate sind? Da?
Ich habe eine Zeit lang relativ viel für 360 Grad gearbeitet. Das ist so ein Format bei Arte. Das ist irgendwie, gab es immer zwei Versionen von. Einmal, glaube ich, irgendwie so um die 30 Minuten und einmal so um die 50 Minuten. Läuft irgendwie, je nachdem, irgendwie, glaube ich, abends 19.30 Uhr die Erstausstrahlung oder dann auch mal morgens oder nachts, je nachdem. Und das wird halt alles dauernd wiederholt. Und für den NDR habe ich relativ viel gemacht, Ländermenschenabenteuer. Was auch ein Format ist, das läuft auch bei Arte oder manchmal auch im Ersten, ist Wunderwelten. Da habe ich auch mal was in Thailand gemacht, einen sehr schönen Film, der hieß Straße der Gongs, weil da werden die besten und schönsten und riesigsten Gongs im Isan, das ist diese nordöstliche ländliche Gegend, hergestellt. Da geht es natürlich darum, dass sie einen besonders tollen Gong herstellen müssen für irgendeinen Feiertag, der dann einem Kloster gespendet wird und so weiter und so fort. Also das sind dann so mehr so die Sachen.
Und immer ohne Touristen im Bild.
Immer ohne Touristen. Handlungsträger oder Protagonisten müssen immer Einheimische sein. Und die dürfen selbst wenn sie Englisch sprechen, dürfen sie auch kein Englisch sprechen, was sie manchmal etwas frustriert, weil sie da ganz stolz drauf sind. Aber es sieht immer doof aus oder hört sich immer doof an, wenn jemand schlecht Englisch spricht. Da ist es immer besser, er spricht seine Originalsprache und man macht irgendwie ein Voice-Over auf Deutsch oder Französisch oder sowas rüber. Häufig habe ich es tatsächlich so gemacht, wenn die Englisch sprechen, ist denn, dass die erstmal in der Originalsprache, also Thai in dem Fall meistens sprechen und dann sich selbst in Englisch übersetzen, aber irgendwie die englischen O-Töne kann man dann meistens nicht gebrauchen.
Wir lieben unsere eigene Definition von Authentizität, ne, wir Deutschen.
Ja, was Leute als authentisch betrachten, irgendwie bei den Fernsehredaktionen, unterscheidet sich dann meistens schon von dem, was man so im Alltag erlebt.
Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu Kambodscha und Laos. Ich war jetzt vor ein paar Monaten zum ersten Mal in Kambodscha. Ja, tatsächlich fühlte sich, also in Siem Reap, tatsächlich fühlte sich das so ein bisschen an für mich wie Thailand. Selbst das Essen war relativ ähnlich, obwohl es dann doch nicht diese Vielfalt gab, die es in Thailand geht. Wo siehst du, abgesehen davon von der wirtschaftlichen Entwicklung, sonst noch so große Unterschiede zwischen diesen Ländern?
Ja, ich glaube, die wirtschaftliche Entwicklung ist sicherlich ein Punkt. Es ist häufig so ein bisschen so wie die Thailand vor 20, 30 Jahren. Ich meine, Siem Reap ist natürlich jetzt irgendwie die größte Touristenstadt, die man sich vorstellen kann. Ich meine, da gibt es ja auch irgendwie von französischem Essen bis zu Thai-Küche oder italienisch, gibt es jetzt wirklich alles, was ich toll finde. Ich finde diese Vielfalt in Siem Reap toll. Aber wenn man schon nach Angkor Wat fährt, sollte man auch durchaus mal abhängig von der Jahreszeit auf diesen See fahren, der da in der Nähe ist. Der Tonle Sap ist teilweise irgendwie das größte Gewässer in Südostasien. Manchmal nimmt der irgendwie in der Regenzeit irgendwie ein Drittel der gesamten Landesfläche ein und schrumpft dann irgendwie auf ein Achtel der Größe zusammen. Also es ist ganz spannend. Also ich würde allerdings eher hinfahren, wenn der Wasserstand relativ hoch ist, weil wenn das Wasser weg ist, ist es halt irgendwie so eine Schlammwüste, wo überall Plastiktüten rumliegen. Also am schönsten ist es dann irgendwie tatsächlich irgendwie so November, Dezember, Januar.
Habe ich auch gehört, ja. Leider habe ich es nicht gemacht.
Aber es ist war toll. Die Zeit ich hab da zum Beispiel einen langen Film gedreht über die schwimmenden Dörfer. Mhm, genau. Und die Geschichte war halt irgendwie so, eines dieser Dörfer muss umziehen. Weil je nach Wasserstand müssen die halt manchmal komplett umziehen. Die haben dann irgendwie so Häuser, die so auf Booten sind oder auf Pontons oder ganze Schulen und so. Und die müssen dann halt je nach Wasserstand weiter raus und weiter reingeschleppt werden. Das machen die meistens so zweimal im Jahr. Und das war toll. Das war ein toller Film, tolle Leute und ist auch gut interessant zu sehen. Man kann da auch ganz gut von Thailand hinkommen nach Siem Reap oder auch nach Battambang. Das ist auch so eine Stadt, die man auch kaum jemand kennt in Kambodscha, obwohl das die zweite oder drittgrößte Stadt, glaube ich, ist. Man kann zum Beispiel von Thailand aus über die Grenze gehen, da in das Auto wechseln, das kann man sich alles vorher bestellen, also es ist kein Problem, dann fährt man irgendwie nach Battambang und kann dann irgendwie mit dem Boot je nach Wasserstand nach Siem Reap fahren. Das ist so eine Tagestour, das ist mal was anderes, als wenn man einfach nur so hinfliegt da.
Du bist jetzt gerade in Deutschland, es ist Herbst, es ist nicht so warm wie in Bangkok. Wie ist das für dich, für jemand, der den großen Teil seines Jahres in Thailand verbringt, jetzt so im herbstlichen Deutschland zu sein? Ist das ganz schlimm oder ist das mal eine ganz angenehme Abwechslung?
Also für mich ist es im Moment eine angenehme Abwechslung. Bei Berlin war sehr heiß diesen Sommer und ich war auch relativ viel in Italien. Und vor 2 Wochen hatten wir hier noch 35 Grad in Berlin. Ich bin froh, dass es gerade mal ein bisschen kälter ist. Andererseits, man spürt natürlich jetzt, dass es morgens etwas kühler wird. Und ich freue mich, wenn ich Anfang Oktober wieder nach Thailand komme. Wobei ich sagen muss, ich vermisse Jahreszeiten nicht. Viele Leute, die in Thailand wohnen, vermissen ja Jahreszeiten. Das brauche ich jetzt nicht so. Also am liebsten wäre mir eigentlich irgendwie eine Insel oder irgendwas, wo immer zwischen 25 und 30 Grad ist. Damit wäre ich voll zufrieden.
Findest du doch bestimmt irgendwo in Thailand, oder?
Schnee wird nicht
findet fern. Man nirgends. Tatsächlich, das Interesse am klimatisch am schönsten ist es wirklich im Norden oder auch im Shan-Staat, also in Burma. Irgendwie da geht es ein bisschen so in die Richtung, aber da kommt man im Moment leider nicht hin.
Sehr gut, sehr gut. Du hast gerade schon angedeutet, im Oktober geht's wieder nach Thailand. Dann überwinterst du da oder wie lange bleibst du? Oder geht's dazwischen nochmal zurück oder geht's woanders hin?
Ja, ich bin so ein bisschen wie so ein Zugvogel. Irgendwie so im Oktober kriege ich dann immer so einen Rappel und habe das Gefühl, ich muss jetzt schnell wieder nach Asien. Da geht dann so langsam die Regenzeit zu Ende. Dann ist es noch ein paar Wochen schwül und Anfang November ist es dann meistens vorbei damit. Da ist dann Ende Oktober meistens irgendwie dieses vegetarische Fest. Das gibt's auch in Phuket, wo die Leute sich irgendwie mit irgendwelchen Messern piercen und sowas. Das ist in Bangkok etwas angenehmer. Da gibt es dann nur vegetarische Gerichte und so Performances auf den Straßen in der Altstadt. Das ist immer so die Zeit, wo ich dann wieder nach Bangkok fahre.
Klingt verlockend.
Und was steht an? Neue Projekte? Filmprojekte?
Tatsächlich mache ich wahrscheinlich etwas über Fledermäuse für ProSieben. Und zwar, man kennt sich natürlich auch dann irgendwie in dem Medienbereich in Bangkok. Und mein Kameramann, der arbeitet auch für viele ausländische Sender und auch so für die UNESCO und so. Und der ist auf eine Wissenschaftlerin gestoßen, die heißt wirklich Frau Superporn. Und die ist eine Fledermaus.
Welche Nationalität?
Ja, Thai. Dr. Superporn. Und die ist irgendwie Expertin.
Für jetzt wissen wir, was für Filme du machst.
die Suche, es gibt ja relativ viel so Höhlen in Thailand und teilweise mit sehr großen Fledermauskolonien. Und da suchen also Wissenschaftler jetzt so ein bisschen nach der nächsten Epidemie. Und ich mache das wahrscheinlich für so einen Explorer. Beitrag, wo die, gut, das wird ja wahrscheinlich so aussehen, dass irgendein Moderator des Fernsehsenders dann mit der Wissenschaftlerin dahin geht und dann irgendwelche Fledermäuse fängt und ihnen Blut abnimmt. Und dann gucken sie im Labor, ob da neue Viren drin sind. Also das ist jetzt so mein nächstes Projekt.
Frau Superporn auf der Suche nach der nächsten Pandemie.
Ja, das wäre schön. Das klingt aber mir nach einem Russ Meyer-Film. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das ist. Hust. Ja. Aber,
ich glaube, viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Russ Meyer nicht.
Wahrscheinlich. Es ist, obwohl, das hat Kultcharakter.
Ja, genau. Eigentlich ist es ein Kult.
Du hast so einen Kultregisseur, hast den, ja, sozusagen hauptsächlich aus den 70er Jahren, der immer so, ich würde mal sagen, so Soft-Porno-Trash-Filme gedreht hat, wie Faster Pussycat Kill Kill oder sowas.
Also ich glaube, schön, ja, Martin. Also
ich glaube, Quentin Tarantino hat sehr viel von Russ Meyer gelernt.
Du hast dir das jetzt selbst ausgesucht, dass deine Podcast-Folge mit Russ Meyer und Dr. Superporn endet. War trotzdem sehr interessant, mit dir zu reden. Danke für die vielen Tipps. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer, ich glaube, diese Folge kann man auch zweimal hören und ganz viel mitschreiben, was Ortsnamen und Gebiete angeht. Dein Buch ist jetzt raus, Gebrauchsanweisung für Thailand, überall im Handel erhältlich.
Genau, da kann man sich das natürlich auch angucken und ein Buch nochmal nachlesen. Also ich habe natürlich, ich habe jetzt versucht, nicht so einen trockenen Reiseführer zu machen, sondern es ist natürlich so ein bisschen, man springt von einem aufs andere und es ist, glaube ich, ganz viel Information da drin, aber geschickt verpackt.
Du hast auf jeden Fall es geschafft, dass ich unbedingt mal wieder nach Thailand möchte. Also das ist dir jetzt bei mir schon mal gelungen. Ich war echt lange nicht mehr, seit vor der Pandemie wahrscheinlich das letzte Mal in Thailand und will unbedingt mal wieder hin. Und allein dieser Papaya-Salat, als du das erzählt hast, ist nämlich auch eins meiner Lieblingsessen. Mhm. Und ach, das will ich unbedingt mal wieder machen.
Ja, wenn du nach Bangkok kommst, ruf mich an, wir gehen aus.
Gerne. Ja, sehr gerne, mache ich.
Mich hattest du bei Dr. Superporn.
Also erst ganz zum Schluss. Dann weiß ich ja, wo deine Präferenzen liegen. Da können wir auch noch mal eine ganze Folge draus machen. Irgendwie Rotlichtviertel in Thailand irgendwie.
Wir laden dich zur nächsten Neuauflage ein.
Ja, okay.
Warum nicht mal? Wir hatten noch nie eine über 18 Folge, ne? Also das
die 18. Folge, ja. Obwohl, tatsächlich ist es ja so, man stellt sich da immer vor, dass Thailand so ein Sündenbabel sei oder gerade Bangkok. Es ist jetzt auch nicht anders als die Reeperbahn. Okay, da ist Pattaya, da gibt es dann viele Stripbars und sowas. Und aber Bangkok, da gibt es irgendwie so 3-4 Straßen und ansonsten kriegt man davon nichts mit.
Finde ich auch ganz ehrlich gesagt den mit am uninteressantesten Teil von Bangkok. So wie ich die Reeperbahn in Hamburg auch eigentlich den uninteressantesten Teil Hamburgs finde, sag ich mal so als Hamburger. Martin, vielen Dank.
Dann könnte man da doch ganz gut ausgehen auf der Reeperbahn. Hm?
Wir kriegen diese Kurve nicht, ne?
Ja, weil du verzögert bist. Normal machst du immer den Abspann. Komm, wir schneiden das. Du machst jetzt den Abspann, Andi. Du darfst jetzt.
Also Martin, war sehr interessant. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Gebrauchsanweisung für Thailand, jetzt im Handel erhältlich. Für jeden, der nach Thailand reist, glaube ich, ein absolutes Muss. Also, danke, lieber Martin. Ne?
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.